Ein herzliches Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Podcast-Folge von Schulbank Stories RAN Education on Air. Im März 2025 feiert die RAN Education nämlich ihr 35-jähriges Jubiläum. Und das haben wir zum Anlass genommen, mit unserem Geschäftsführer Gotthard Dittrich ins Gespräch zu kommen. Und wir freuen uns sehr, heute bei ihm im Büro zu sein. Und wir haben auch gleich einen ganzen Schwung Fragen mitgebracht. Und diese Fragen haben für uns Kinder der Kita Tarsius und Schülerinnen und Schüler der RAN-Schule in Kairo sowie unserer Freien Oberschule in Leipzig gesammelt. Und herzlich willkommen, Herr Dittrich. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns im Podcast sind und würden mit Ihnen jetzt über die Frage sprechen.
Ich freue mich, dass Sie zu mir gekommen sind. Sie sind immer willkommen bei mir im Büro, das wissen Sie.
Das stimmt.
Und, und von daher freue ich mich jetzt auf das, was Sie mit mir gern besprechen möchten.
Sehr schön. Es ist, wie gesagt, ein bunter Blumenstrauß an Fragen zu den unterschiedlichsten Themen. Vielleicht auch noch kurz zur Einleitung, die Kita Tarsius, die war sogar mit den Kindern hier im Büro. Oh. Also es wird auch einige Fragen zu ihrem Büro geben.
Sehr schön.
Und die erste Frage, die ich mitgebracht habe, ist, wer hat RAN Education erfunden?
Das ist sicherlich die Grundschule oder Kindertagesstätte gewesen.
Genau.
Ja, erfunden. Ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Es gab natürlich eine RAN-Schule schon, bevor die RAN Education hier in Leipzig gegründet wurde. Das war ja am 16. März vor 35 Jahren. Und davor gab es eine freie oder private Handelsschule RAN in Nienburg. Also wenn man den Ursprung sieht, so hat eigentlich eine RAN-Schule der Dr. Paul RAN erfunden, bereits 1929 in seiner ersten Schule in Berlin-Friedenau. Das wäre der Ursprung der, sagen wir mal, der Schulen unter dem Namen RAN. Die RAN Education in Leipzig oder anders ausgedrückt eine freie Bildungsstätte in Leipzig nach der politischen Wende, der Gedanke und diese Idee habe ich gehabt. Ich war schon vorher viel in Leipzig, ich kannte die Stadt, mir gefiel sie auch zu DDR-Zeiten schon sehr. Und als sich die Wende anbahnte, als die Dinge sich hier veränderten, dann habe ich den Gedanken gehabt, eine freie Schule, eine Schule in freier Trägerschaft, wie wir heute sagen, hier zu gründen auf diesem weißen Fleck, wo es eben keine freien Schulen gab. Und selbst war ich ja mal Schüler einer RAN-Schule.
Ah, ja.
Und von daher war es naheliegend, dass ich die Schule, die ich ja kannte, da wo ich mal herkam, gefragt habe, ob sie diesen Gedanken, den ich habe, teilen können. Und somit haben wir 1990 am 16. März angefangen. Herr Gerd RAN, der Sohn des Unternehmensgründers von 1929, seine Frau Silke RAN und ich. Soweit zur Erfindung der RAN-Education.
Das war der Startschuss.
Das war der Startschuss, ja.
Jetzt ist mittlerweile die RAN-Education auch über Leipzig hinaus ja wirklich in vielen verschiedenen Bundesländern oder auch im Ausland ja auch zu finden. Und deshalb fand ich die zweite Frage auch ganz spannend. In welchen Ländern gibt es RAN-Education-Einrichtungen?
Ja, in wie vielen Ländern? Ich habe bereits schon 1993 angefangen, die Fühler nach Polen auszustrecken. Polen war der erste Auslandsstandort in der polnischen Stadt Zielina Góra, früher Schlesien, dort hieß die Stadt zu der damaligen Zeit Grünberg, also in Polen. Dann ist Ägypten dazugekommen. Wir haben heute zwei Schulen in Ägypten, eine in Kairo und eine am Roten Meer in El Guna, eine Hotelfachschule. Dann haben wir ein deutsches Sprachzentrum in Kaliningrad, in Russland, in Königsberg zur deutschen Zeit, in der Hauptstadt Ostpreußens. Diese Schule, diese Einrichtung ist zusammen mit einem russischen Träger World of Education gegründet worden. Ruht jetzt, kann man sagen, es finden noch Kurse statt, aber in sehr, sehr beschränktem Umfang. Und wir warten, dass irgendwann einmal wieder die Verhältnisse so sein werden, dass wir vielleicht dort wieder starten wollen. Meine Absicht ist es auf jeden Fall. Dann haben wir in Italien zwei Einrichtungen, und zwar in Mailand, der Hauptstadt der Lombardei, ein wirtschaftliches Zentrum Italiens, könnte man sagen, grundsätzlich. Eine Schweizer Auslandsschule, eine anerkannte Schweizer Auslandsschule, die vom Bundesamt für Kultur in Bern und der Education Suisse in Bern quasi anerkannt und zum Teil finanziert werden. Die zweite Schule ist in Cadoraco am Comer See. Und jetzt muss ich überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Nein, ich denke, das war's. Das waren die Einrichtungen, ja, die wir genau, Polen, unterhalten.
Ja, genau, Deutschland sowieso. Die Kita-Kinder, die hier im Büro waren, die haben sich auch viele Gedanken gemacht über ihren Tagesablauf.
Ja.
Und die erste Frage war zum Beispiel, arbeitest du viel?
Ja, gut, das ist nur eine Frage der Definition. Also ich glaube, dass viele sagen würden, ich arbeite viel. Ich war gerade beim Arzt und dann sagte die Dame, die mir die Impfung geben wollte, es war nicht die Ärztin, sondern die Sprechstundenhilfe, die sagte, wie lange müssen Sie denn heute noch arbeiten? Und daraufhin habe ich gesagt, ich muss gar nicht arbeiten. Damit will ich sagen, ich bin sicherlich viel unterwegs für das Unternehmen und auch viel hier im Büro, weil mir das großen Spaß macht, weil ich auch die Verpflichtung habe, gewisse Dinge erfüllen zu müssen. Aber ich bin freiwillig hier. Auch angesichts meines Alters könnte ich mich ja vielleicht noch mehr zurückziehen, aber das will ich gar nicht. Also ich arbeite in der Tat viel. Ich fange zwar immer erst morgens um 10 Uhr an, aber bin durchaus auch bis 20 Uhr durchaus im Büro. Gestern bin ich um 19.15 Uhr oder so nach Hause gegangen.
Und die Kita-Kinder hatte auch interessiert, was entscheidest du so?
Was entscheide ich so? Eine gute Frage. Ich bin kein Lehrer. Das heißt also, ich mache nichts, was pädagogische Inhalte anbelangt. Das machen unsere Schulleiter, die hochqualifizierte pädagogische Mitarbeiter sind, die mein vollstes Vertrauen genießen und die letztendlich über die tatsächlichen Entscheidungen treffen, wenn es um Inhalte, wenn es um pädagogische Fragen ist. Aber die Schule muss ja ein Dach haben, die Schule muss ja Möglichkeiten haben, verschiedene Facilities vorzuhalten, bestimmte Fachräume. Ich denke da zum Beispiel daran, dass in unserem neuen Gymnasium in Weinböhler eine Sternwarte entsteht. Wir werden dort das als Schwerpunkt in diesem Gymnasium das Fach Astronomie haben. Dafür habe ich den Gedanken, die Idee gehabt, eine Sternwarte zu errichten. Eine sehr aufwendige Einrichtung. Da muss extra sogar tief in den Boden bis in den ersten Etage, wo die Sternwarte aufgebaut wird, zum Beispiel ein großer Betonblock gesetzt werden, um letztendlich die Erschütterungen der Schule so gering wie möglich zu halten. Und genau diese Dinge, also solche Besonderheiten, dass das Haus da ist, dass die entsprechenden Dinge für den Unterricht vorhanden sind, dass solche Besonderheiten, die auch das inhaltlich auch das Konzept ausmachen, an dieser Stelle das, was ich eben erläuterte mit der Sternwarte, aber vielleicht an anderer Stelle, ich denke da jetzt zum Beispiel in Leipzig ans Schumannhaus, das musikalisch-künstlerische Konzept und andere Schwerpunkte, die wir haben, die internationale Ausrichtung in Neuzelle. Genau diese Dinge, diese Besonderheiten, das sind so Gedanken, Ideen, die kommen von mir und die versuche ich dann Stück für Stück zu verwirklichen und meine Mitarbeiter von diesen Gedanken zu überzeugen, was nicht immer ganz einfach ist. Also das ist meine Hauptaufgabe und natürlich dafür zu sorgen, dass alles funktioniert.
Ja. Reibungslose Ablauf. Mit Blick auf das Büro hatten Sie die Fragen, hast du eine Süßigkeitenbox in deinem Büro versteckt?
Nein, habe ich nicht. Ah, ja. Aber ich habe ab und zu Süßigkeiten hier, aus dem Grund, weil ich sie geschenkt bekomme. Und dann stelle ich sie ja hier auch auf den Tisch und hoffe immer, dass meine Gäste die essen. Aber was ich habe, das sollte ich vielleicht an dieser Stelle gar nicht sagen, in dem Nebenraum, den ich ja auch noch habe, dort habe ich einen Schrank und dort habe ich Schnaps drin stehen.
Ah, ja.
Also wenn es wirklich mal gegen Abend so ist, dass ich irgendwie eine Beruhigung brauche, dann trinke ich ein kleines Gläschen davon.
Ich glaube, in diesem Nebenraum hatten die auch noch die Couch gesehen, weil sie auch gefragt haben, in welchem Laden hast du deine kuschelige Decke und die Couch im Büro gekauft?
Also,
falls du das überhaupt noch wissen.
Ja, ich weiß es sogar noch sehr, sehr gut. Die habe ich in Warschau gekauft.
Ah, okay.
Ich war in Warschau, habe dort mit der Industrie- und Handelskammer, der Deutsch-Polnischen zu tun gehabt. Da erinnere ich mich gut, wir sind Mitglied der Deutsch-Polnischen Handelskammer. Und danach bin ich in einem der wunderschönen Shopping-Center. In Polen gibt es ja unglaublich schöne Shopping-Center. Und der in Warschau im Zentrum, direkt neben dem, ja, was ist das? Dieses große Gebäude, Kulturpalast, den die Sowjets gebaut haben damals. Da gibt es ein Shoppingcenter, da bin ich durchgegangen und da sah ich diese große, ausladende, zumindest optisch auf den ersten Blick bequeme blaue Couch. Und die hat mir so gut gefallen. Und die Decke, den Beiberg, lag da auch irgendwo rum, dass ich meinen lieben Herrn Gut, der technische Mitarbeiter ist und vieles, vieles für mich auch persönlich erledigt, dann ist er mit dem Anhänger nach Warschau gefahren und hat diese Couch gekauft. Die steht dort drin und da lege ich mich drauf, wenn es mal nicht gut geht. Das ist jetzt jahrelang schon so, dass die Couch mit der Decke dort liegt. Aber ich habe mich, solange sie dort drin ist, nur dreimal drauf
gelegt. Also es kam nicht oft vor,
nein.
Gott sei Dank.
Nein.
Und mit Blick auf die kleine Bibliothek war die Frage, ob Sie alle Bücher in Ihrer Bibliothek schon gelesen haben.
Also, das ist eine Schande, aber ich habe nicht eins gelesen. Ich weiß jetzt genau, was die Kinder da meinten. Ich vermute, denen sind dort oben die Brockhaus, die letzte Brockhaus-Edition ins Auge gefallen. Das ist ja ein Duden, ja? Der große Brockhaus. Da kann ich vielleicht, wenn es die Zeit erlaubt, noch folgende kleine Geschichte dazu erzählen. Bevor wir hier in dieses Gebäude eingezogen sind, mussten wir aus der Kochstraße, was unser Eigentum ist, wo ich vorher war, ausziehen, weil wir die Räumlichkeiten umbauen wollten zu Klassenräumen. Und das war uns natürlich wichtig, auch wegen der Erlössituation mit mehr Schülern, wo wir nachgefragt wurden und die wir dann haben unterbringen können. Aber hier konnten wir noch nicht rein und somit sind wir gezogen in das Brockhaus-Carré zur Miete für ein Jahr. Und irgendwann kam der Herr Brockhaus zu mir, den es tatsächlich gibt, das ist natürlich nicht der ursprüngliche, es ist der Sohn oder der Enkel wahrscheinlich, und sagte, Herr Dietrich, wenn Sie ausziehen würden früher, dann würde ich Ihnen auch mit irgendwas entgegenkommen. Und da habe ich zu ihm gesagt, also okay, das versuche ich mal hinzukriegen. Es könnte sein, dass es klappt, aber nicht nur den Mietnachlass hätte ich gern. Ich möchte auch gerne die gesamte Edition des Brockhaus haben. Und dann hat er tatsächlich, die kostet übrigens 15.000, ich weiß nicht, D-Mark damals oder ob schon Euro war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, es wird D-Mark gewesen sein. Und dann habe ich tatsächlich als Geschenk von dem Herrn Brockhaus diese letzte gedruckte Edition bekommen. Und habe sie der Optik wegen hier in diesen Schrank gestellt. Zum einen sind wir hier im grafischen Viertel, das passt hierher. Gegenüber ist ja tatsächlich das Brockhaus-Carré. Und es hat noch diese wunderbare Geschichte. Mhm. Und deswegen stehen die Bücher da. Ich habe noch nicht einmal reingeguckt. Werde es vermutlich
vielleicht
auch nie.
Ja. Aber es sieht wirklich sehr gut aus, das stimmt. Ja. Dann war eine Frage, wo ich selber sie nicht beantworten hätte können oder könne. Kennst du Boom Shakalaka?
Nein, das kenne ich nicht. Irgendwie ein Musikstück oder so. Irgendwie kommt mir doch bekannt vor. Aber nein, also das.
Ich kenne es tatsächlich auch.
Wenn es die Leute von Beethoven wäre, mit dem Schlusslied an die Freude, wüsste ich was zu sagen. Aber Boom Shakalaka.
Dazu jetzt nicht. Dann hatten die Schüler unserer RAN schon in Kairo gefragt, finde ich auch eine schöne Frage, was macht RAN Education aus?
Was macht RAN Education aus? Gut, man müsste da vielleicht auch eigentlich Menschen fragen, die hier waren, die an der Schule waren und vielleicht neutraler darauf antworten, als ich es kann. Ich kann höchstens sagen, was ich gern möchte, was RAN Education ausmacht. Ob mir das gelingt, kann ich natürlich nicht hundertprozentig sagen. Ich hoffe aber zu einem großen Teil. Also die Musik und die Kunst sind eine ganz wichtige, stabile Säule, die für mich ganz wichtig ist, die letztendlich dazu führt, dass sie einfach die Kreativität aus meiner Sicht aller Menschen, insbesondere Kindern, eröffnet und die Möglichkeit damit eröffnet, auch andere Informationen, Mathematik etc., also andere Fächer leichter aufzunehmen. Also Musik und Kunst, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der in den vielen Jahren viel zu kurz gekommen ist. Das ist sicherlich ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist auch Sport und Tanz. Geht eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung. Will ich auch mich gar nicht weiter dazu weiter äußern. Gut, wir sind Eliteschule des Fußballs. Ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber wir machen alles, wo wir letztendlich auch punkten können. Und das ist natürlich eine schöne Zusammenarbeit mit RB Leipzig seit vielen Jahren. Aber nicht nur dort mit diesem Verein. Tanz ist natürlich wunderbar, wenn ich sehe, ich habe da einen tollen Film gesehen, der aufgenommen wurde, übrigens auch mit Förderung des Freistaats Sachsens, wo in der Kochstraße ein Film vielleicht von 20 Minuten entstanden ist, wo es genau um Breakdance gibt und wie zwei Klassen, eine Schulleiterin und der Lehrer im Grunde genommen ganz normalen Unterricht durchführen und am Ende handelt es sich darum, zwei tanzende Klassen mit der auf den ersten Blick verschrobenen Schulleiterin, die dann ganz locker wirkt und dem Lehrer. Also finde ich ganz großartig. Und wenn man diesen Film sieht, übrigens auf YouTube müsste er zu sehen sein, das tanzende Klassenzimmer, für alle, die das gerne angucken wollen, kann ich nur empfehlen. Finde ich großartig, diesen Film. Das macht eigentlich deutlich, was ich mit dem Tanz in der Schule verbinde. Und last but not least, eine ganz, ganz wichtige Säule ist die Internationalität. Einfach die Tatsache, interkulturelle Kommunikation, interkulturelle Kompetenzen zu erlernen, so dass das Ziel vieler Menschen erfüllt werden kann, unterstützt werden kann, nämlich gemeinsames Leben, unabhängig von der Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung. Vielleicht kann ich das so zusammenfassen. Ja. Möglicherweise ist auch die Tatsache, dass wir auch in der arabischen Welt Schulen betreiben. Ich habe ja schon erzählt, in Kairo eine relativ große, eine bedeutende, würde ich sie nennen, weil sie das duale Berufsausbildungssystem der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig in El Guna am Roten Meer in einer Form verwirklicht, wie es selten duale Projekte im Ausland vermocht haben bisher. Dass also eben auch gerade der Hintergrund bei mir war, die Motivation bei mir war, zu beweisen, mir selbst eigentlich zu beweisen, ob es mir ermöglicht, das, was wir in Bildung oder dem Rahmen verstehen, auch in Regionen umzusetzen, die einen völlig anderen kulturellen Hintergrund hat. Und was mich sehr, sehr stolz macht, das kann ich so sagen, ist, ja, es ist mir voll und ganz gelungen. Trotz vieler, vieler Schwierigkeiten. Es hat 30 Jahre gedauert, kann man fast sagen. Aber jetzt läuft es super.
Ja. Und war ja auch zu einer Zeit, wo es noch gar nicht so selbstverständlich war.
Das kommt
war,
noch dazu.
Ins Ausland zu gehen, das stimmt, das ist schon beachtlich.
Das kommt noch dazu.
Sie hatten jetzt ja auch schon einige sehr schöne gesellschaftliche Themen aufgegriffen, also auch mit der Internationalität oder auch mit den künstlerischen Punkten. Ein anderes gesellschaftliches Thema hatten jetzt auch noch Schüler der Oberschule in Leipzig mit reingebracht, mit der Frage, welche Maßnahmen ergreifen die Schulen, um nachhaltig zu sein oder vielleicht noch nachhaltiger zu werden?
Ja, also ich verstehe das jetzt mal so, dass Sie damit mit der nachhaltig meinen, inwieweit wir unter den Umweltschutzgedanken als Schule auch Vorreiter sein können. Ja, das kann ich sagen, das ist schon sehr lange mein Ansinnen gewesen und schon zu Zeiten, wo das Thema Umweltschutz oder Alternativenergien noch gar nicht so hoch gehandelt wurde und so im Fokus war, wie das jetzt der Fall ist. Was ich allerdings auch festgestellt habe, ist, dass solche Ideen, selbst wenn man bereit ist, sie umzusetzen ohne öffentliche Förderung, also mit eigenem Gelde, ganz schwer umzusetzen sind, weil einfach die Behörden und Rahmenbedingungen so kompliziert sind, dass einem eigentlich dabei die Lust verloren geht. Ein Beispiel: In einer völlig neuen Kindertagesstätte in Fürstenwalde bei Berlin habe ich das gesamte Dach mit einer Photovoltaikanlage versehen. Ich wollte nahezu autark sein, plus Batterien natürlich, was die Stromenergie anbelangt. Ich wollte Tiefbohrungen durchführen, um die Erdwärme für die gesamte Beheizung des Gebäudes zu verwenden. Aber zum Thema Strom ist zu sagen, als die Photovoltaikanlage fertig war, bekam ich die Mitteilung, dass ich sie in 85 Wochen betreiben kann, weil die Stadt einfach nicht in der Lage war, mit dem erzeugten Strom in dem öffentlichen Netz umzugehen. Okay. Und was die Tiefbohrung anbelangt, so wurde mir gesagt, dass ich die dort nicht tun kann, weil es zu nah an der Grenze ist. Zwar ist auf 99 Meter, das war mein Wunsch, auf 99 Meter die Temperatur höher als angenommen. Das heißt also, die Effizienz sehr ökonomisch, sehr günstig gewesen. Aber durch die Nähe an der Grundstücksgrenze würde ich dem Nachbarn, und der Nachbar ist eine alte DDR-Garagenanlage mit viel Beton, die nicht mehr genutzt wird seit vielen Jahren, würde ich dem Nachbarn auf 99 Meter Wärme entziehen. Das darf nicht sein. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, mich an die völlig unökologische Stadtwärme anzuschließen, weil es mir nicht möglich war, meinen ökologischen Gedanken umzusetzen. Zweite Sache war in Böhler, neues Gymnasium in der Nähe von Dresden. Dort habe ich ebenfalls die gesamte Turnhalle als auch das gesamte Dach der Schule mit einer Photovoltaikanlage versehen. Das ist auch genehmigt worden. Dort geht übrigens vieles, alles viel schneller. Und das gesamte Gebäude, einschließlich der Turnhalle, wird ebenfalls mit Erdwärme, um es einfach zu sagen, beheizt werden. Dort habe ich sogar den Versuch gestartet, auch gegen wahnsinnig viele Widerstände, vor allen Dingen, weil gar keine Erfahrung vorliegen, nicht nur auf 99 Meter zu gehen, sondern Genehmigungen durch diese Berg Amt oder wie das auch immer heißt, okay, einzuholen. Mhm. Und dort werde ich auf 350 Meter gehen, weil dort natürlich die Wärme noch eine ganz andere ist, die wir ausbeuten können. Ich möchte es versuchen, ich möchte probieren, wie es funktioniert. Ich möchte Erfahrung sammeln und deswegen setze ich das einfach durch. Ja. Ich habe es durchgesetzt. Ich werde, ich weiß nicht, wie viel Bohrungen auf 350 Meter haben und damit die gesamte drei Felder, Turnhalle als auch die gesamte Gymnasium nur mit Erdwärme beheizen. Also ich tue, glaube ich, eine ganze Menge auf diesem Gebiet und betone nochmal, das habe ich alles auf eigene Kosten gemacht. Ich habe keine öffentlichen Förderungen dafür versucht zu bekommen.
Wahnsinn.
Punkt.
Ja. Und dann habe ich als abschließende Frage noch mit, was sind Ihre Ziele für die Zukunft von Rural Education?
Ja, das ist mein Ziel für die Zukunft. Also ich persönlich habe mein Arbeitsfeld zu einem großen Teil auf die Entwicklung von Schulen im Ausland gesetzt. Im Inland bin ich glücklich über die Schulen, die wir etablieren konnten, die auch eigentlich durch die Bank sehr gut nachgefragt werden. Ich habe da noch vielleicht ein Schulprojekt vor in Frankfurt-Oder. Das ist ein Projekt, was schon lange mit der Stadt Frankfurt-Oder in der Diskussion ist. Es soll sich dabei um eine deutsch-polnische bilinguale Grundschule handeln. Sie wissen, viele polnische Menschen kommen nach Deutschland, um zum Beispiel bei Tesla, bei Berlin zu arbeiten. Viele, viele Zulieferer haben sich in der Region angesiedelt. Viele aus Polen, die zum Teil in Deutschland leben. In Deutschland sind zum Teil die Mieten niedriger als in Polen. Das ist verrückt. Ja. Das sollte man nicht glauben, zumindest in der Region. Ja. Mhm. Und da wäre es natürlich sehr, sehr sinnvoll, eine Schule zu haben, die tatsächlich bilingual deutsch-polnisch ist. Auch für viele Deutsche, die in dem wirtschaftlich prosperierenden Polen ebenfalls eine Anstellung finden. Es ist nicht zu unterschätzen, wie viele Deutsche mittlerweile in Polen arbeiten. So, und da, um einfach diese Zusammenarbeit auch zu fördern und diese Möglichkeiten für die Zukunft noch viel besser darstellen und gestalten zu können, macht so eine Schule großen Sinn. Das will auch Herr René Wilke, der Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder, schon seit Jahren. Wir sind seit Jahren im Gespräch. Wir haben zurzeit so ein Grundstücksproblem. Wir wissen nicht genau so richtig, wo kann das entstehen. Ich habe da meine Vorstellung, aber da kriege ich bisher leider nicht das Grundstück und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein interessantes Projekt, was ich gerne in Deutschland realisieren würde. Das wäre ein Ziel. Viel mehr Aktivitäten möchte ich in Deutschland ich selbst nicht mehr entwickeln, zumindest nicht zurzeit. Dafür sind mir einfach die Bedingungen zu schwierig und zu kompliziert geworden. Die Bürokratie sprechen alle drüber, ich spreche darüber auch. Die Baubereiche, alles ist hier kompliziert und teuer geworden. Und warum soll ich denn so viel Kraft dafür aufwenden, wenn es Regionen gibt, wo ich mit Akklamation, mit Beifall empfangen werde und mir die Möglichkeiten so gegeben werden, Dinge zu gestalten und auszuprobieren im Bildungsbereich, wie es mir 1990 bis vielleicht 2000 ergangen ist, hier in Leipzig und an anderen Standorten in neuen Bundesländern. Ich bin der Stadt unheimlich dankbar, dass ich mit meinen Ideen tatsächlich hier offene Türen gefunden habe und mich hier so etablieren konnte und so entwickeln konnte. Ich komme ja aus Bremen, Hannover, Bremen, die Ecke. Ich hätte niemals in der Region diese Möglichkeiten gehabt, wenn die Wende nicht gekommen wäre, wie ich sie hier hatte, aufgrund der Bereitschaft der Menschen und der damals in der Stadt Sagenden, diese Gedanken und Ideen einfach zuzulassen.
Das stimmt, ja.
Soweit vielleicht zu den Zielen.
Das war es jetzt tatsächlich von unserer Seite. Hätten Sie noch irgendwas, wo Sie sagen, das würden Sie noch total gerne anbringen,
vertunen? Ich habe schon gesagt, das reicht. Nein, ich freue mich natürlich sehr, dass wir bald 35 Jahre Rural Education in Leipzig feiern können. Ich kann es manchmal selber gar nicht glauben, wenn ich spät das Büro verlasse, niemand ist mehr da oder vielleicht so am Wochenende, wenn niemand da ist, ich gehe dann mal alleine über den Campus, guck mal und sehe das alles, was wir so alles machen an unterschiedlichen Dingen und wie groß das alles geworden ist, dann glaube ich das nochmal selber gar nicht. Das kann eigentlich gar nicht sein, aber natürlich weiß ich, dass es so ist und das freut mich natürlich sehr, dass wir alle, die wir zusammengekommen sind hier und wir arbeiten, es geschafft haben, einen solchen Campus, im grafischen Viertel zur Realität werden zu lassen. Soweit vielleicht ja. Von meiner Seite.
Dann ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dietrich, für das Gespräch. Ich
danke Ihnen.
Und wir schicken liebe Grüße an unsere Hörerschaft. Okay. Und wünschen viel Spaß. Okay.